der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Thema und einem ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Britta. Wir sprechen heute über LinkedIn. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist.
Hallo Erik, danke für die Einladung.
LinkedIn ist, also erstmal muss man sagen, zu dir, du bist eine der Expertinnen, der ich schon lange folge auf Konferenzen, aber natürlich auch dein LinkedIn-Content. Wir werden heute über die Relevanz von LinkedIn sprechen, über das, was man damit erzielen kann und wie man es am besten erzielt, wie man über den Algorithmus, also nicht über den Algorithmus, mit dem Algorithmus arbeitet. Wir werden auch über Page sprechen, das komplette Thema Spektrum. Bevor wir thematisch einsteigen, liebe Britta, sag doch mal kurz ein, zwei Sätze zu dir.
Ja, mein Name ist Britta Behrens. Ich bin LinkedIn-Marketing- und Social-Selling-Beraterin und bin viel in Unternehmen unterwegs und bilde Marketing- und Sales-Teams aus, beziehungsweise mittlerweile auch dadurch, dass wir im Zeitalter auch des Fachkräftemangels leben, kommen immer mehr HR-Leute auf mich zu und wollen eben Employer-Branding-Kampagnen starten. Die sogenannten Corporate-Influencer-Programme spielen da eine wichtige Rolle, so dass eben die Mitarbeitenden sichtbar fürs Unternehmen über ihre Arbeit sprechen und somit auch neue Talente und Kollegen und Kolleginnen anlocken.
Cool. Wir werden ja gleich über die Use Cases, also was kann ich eigentlich als Person oder als Unternehmen via LinkedIn erreichen, sprechen. Vielleicht nochmal kurz zur Relevanz von LinkedIn. Ich weiß, dass du dich praktisch täglich mit den Zahlen von LinkedIn auseinandersetzt, aber wie groß, wie relevant ist denn LinkedIn heute? Also heute heißt Ende März 2026.
Ja, also LinkedIn ist das B2B-Netzwerk global gespannt schlechthin. Es sind 1,3 Milliarden Accounts. LinkedIn spricht da gerne von Mitgliedern. Ich sage da lieber Accounts zu, weil es ist natürlich klar, auf anderen Social-Media-Plattformen wie auch auf LinkedIn, da wo Menschen zusammentreffen, um eben Geschäfte zusammenzumachen, da ist natürlich auch eine Menge Fraud unterwegs. Aber es ist halt wirklich die größte B2B-Business-Plattform, absolut konkurrenzlos. Wir hatten eigentlich auch ein sehr starkes Dachnetzwerk, so-called Xing damals. Auch stark für Marketing, Sales und Recruiting, die eben auch vor vielen Jahren aber dann den Pivot gemacht haben, gesagt haben, wir sind nur noch eine reine Karriere-Recruiting-Plattform. Und aus diesem Grund hat man keine andere Chance, als im Business-Kontext wirklich auf dieser Plattform aktiv zu sein. Und das Coole ist aber auch, dass LinkedIn uns eben jede Menge Möglichkeiten und Potenziale bietet, sowohl Marketing, Sales als auch Employer Branding und Recruiting, also allumspannend unsere Business-Ziele zu erreichen und zu unterstützen, um mit den richtigen Leuten zusammenzukommen.
Du hast es schon gesagt, das sind so die Anwendungsfälle Marketing, Sales und Employer Branding. Da werden wir gleich nochmal tiefer einsteigen. Ich hänge gerade noch an der Zahl 1,3 Milliarden Accounts. Okay, wir wissen jetzt vermutlich beide nicht, wie viel davon wirklich menschlich und aktiv sind. Oder weiß man das, wie viele aktive Accounts sind? Also auch Fake-Accounts können aktiv sein, aber ist die Zahl irgendwie bekannt, wie viel von denen wöchentlich, täglich oder gar monatlich unterwegs sind?
Ja, durch den Digital Service Act und verschiedene EU-Verordnungen müssen sie in Europa zumindest die aktiven Nutzerzahlen melden. Mhm. Und für den Dachraum, da sieht man, wir haben mittlerweile dort 29 Millionen Accounts und Leute, die monatlich auf LinkedIn aktiv sind, sind derzeit so 7,7, 7,9 Millionen Leute. Also da sieht man schon immer so ungefähr ein Drittel der Leute, die sich auch irgendwann mal angemeldet haben oder wo vielleicht auch natürlich mal ein Fake-Account oder ein Bot dazugekommen ist, sind auf der Plattform aktiv und sichtbar. Und davon allerdings, das ist halt sehr crazy, obwohl alle sagen hier, die Reichweiten gehen runter, wir haben Probleme wirklich sichtbarer zu werden auf der Plattform, muss man sich zu bedenken geben, weltweit posten und veröffentlichen Leute Content und ungefähr 1-2% aller LinkedIn-Nutzer.
Okay.
Das heißt, man gehört schon zur Creme de la Creme, wenn man anfängt, wirklich Thought Leadership Content in seiner Branche zu veröffentlichen. Ja, da ist man, gehört man schon direkt zur Top-Elite.
Also, das hört sich erstmal wenig an, aber vermutlich, klar, ist es dann über die Menge und vielleicht auch die Qualität derjenigen, die dann posten, dass die so eine gute Durchdringung haben. Sag uns nochmal kurz, du hast ja schon den Begriff des Thought Leaderships reingebracht, das fällt vermutlich unter die Marketing-Kategorie, ne? Aber wenn wir mal so durchgehen, Marketing, Sales und Employer Branding, fangen wir mit Marketing an. Warum sollte ich auf LinkedIn überhaupt aktiv sein mit einem Thought Leadership / Marketing-Ansatz?
Genau, also Marketing kann ich exzellent machen, weil wir sehr gute Zielgruppendefinitionen auf LinkedIn erreichen. Die Suchfilter auf LinkedIn allein auf der Plattform geben uns schon die Möglichkeit wirklich eines exzellenten Networkings, um mir die richtigen Leute ins Netzwerk aus meiner Branche zu holen und eben verschiedene Kundengruppen zu adressieren. Und dann wird natürlich der Bogen gespannt in den Bereich LinkedIn Advertising, wo wir über den Kampagnenmanager wirklich das größte Set an Targeting-Optionen zur Verfügung haben, bis hin dazu, dass ich natürlich auch meine First-Party-Daten in das Targeting hochladen kann und die Möglichkeiten habe, eben meine Botschaften gezielt an dedizierte Zielgruppen und Stakeholder entsprechend rauszuschicken. Und wir sind auf einer Business-Plattform. Die Leute sind eben nicht zum Spaß da oder zum Flanieren, um Zeit zu verstreuen, sondern wir sind eben im Business-Kontext auf der Plattform, wollen es eben als Wissensplattform, als Branchen-News-Magazin nutzen und gleichzeitig natürlich enger an unsere Kundengruppen und eben auch an Partnerschaften, an Kooperationspartner uns entsprechend näher ranrobben können. Und LinkedIn ist halt seit dem nach der Acquisition 2016 von Microsoft eben zu einer quasi einem Karrierenetzwerk, wo ich halt meine Visitenkarte als Profil angelegt habe, eben zu einer vollumfänglichen Business-Content-Plattform umgebaut worden. Und somit habe ich halt sehr, sehr gute Kommunikationswege, sehr, sehr gute und hohe Reichweiten über meine persönlichen Profile zu erzielen.
Werbung. Viele Unternehmen schauen heute sehr stark auf ihr B2C-Geschäft. Klar, das ist auch volumenmäßig das Größte, aber dabei wird oft ein ziemlich spannender Hebel übersehen, nämlich das eigene B2B-Potenzial. Ich sehe das ganz schön oft, dass Marken ihre Produkte ganz klar über die D2C-typischen Kanäle verkaufen oder über Marktplätze und dabei wird gleichzeitig der versteckte B2B-Anteil übersehen. Hier stecken nämlich oft höhere Margen und vor allen Dingen viel höhere Customer Lifetime Values dahinter. Und das Problem ist, dass dieses Potenzial nicht richtig erkannt und gemessen werden kann. Im Connected Commerce Guide von unseren Freunden von FrontRow gibt es dazu ein richtig gutes Kapitel, wie ich finde, das nämlich aufzeigt, wie B2B-Traffic, Umsätze und Kaufverhalten überhaupt richtig sichtbar gemacht werden können und wie daraus eine gezielte Wachstumsstrategie entwickelt werden kann. Hier ist also die Frage nicht nur, wie verkaufe ich mehr, sondern an wen verkaufe ich eigentlich und wie profitabel sind diese Kunden wirklich? Ihr findet den Connected Commerce Guide unter www.connected-commerce.com und natürlich packen wir auch diesen Link in die Shownotes. Viel Spaß mit der Folge.
Ende der Werbung.
Die Use Cases im Branding, Thought Leadership, die, also ich glaube, wir zwei kennen den großen Nutzen von LinkedIn, aber es gibt natürlich auch Kritiker, die sagen, das ist eigentlich Zeitverschwendung, Selbstbeweihräucherung, das ist eine Echokammer, wo man sich gegenseitig abfeiert, aber das ist vollkommen ohne Business Impact. Was kannst du diesen Stimmen entgegenhalten?
Den kann ich entgegenhalten, auch aus meiner eigenen Karriere heraus. Also ich war nicht von Anfang an nur LinkedIn, also in Anführungszeichen nur LinkedIn-Trainerin und Beraterin, sondern ich bin durch Pivik Pro. Dort hatte ich die Verantwortung als Marketing-Dachmanagerin, entsprechend die Marke aufzubauen, das Unternehmen zu etablieren, und bin da tief in LinkedIn aufgetaucht und habe aufgrund von LinkedIn und meinen Aktivitäten der Kommunikation und dem starken Networking eben dort in der Webanalysebranche sehr, sehr gute Kontakte knüpfen können. Und vor allem bin ich dort mit Experten in Kontakt gekommen und wurde in ihre Netzwerke aufgenommen, die ich so mit sonstigen Board- und Marketing- oder PR-Maßnahmen nie erreicht hätte. Das heißt, man kommt wirklich sehr, sehr schnell in einer Branche, wo man auch vielleicht noch ein ziemlicher Nobody ist, schnell mit den richtigen Leuten in Kontakt und kann sich dort eben dann, wenn man Fachcontent spielt und eben nicht dieses, ich klopfe mir auf die Brust und sage, wie toll unser Unternehmen ist und unsere Produkte, dass wir irgendwelche Awards gewonnen haben, sondern wenn man wirklich mit Fachcontent einen Fokus auf industrierelevanten Themen entsprechend sich fokussiert und die regelmäßig bespielt, wird man eben auch bei den relevanten Leuten ausgespielt. Und wenn man eben dann auch ein proaktives Networking betreibt und sich eben bei relevanten Stakeholdern ins Netzwerk einklingt, kommt es eben, dass es eben zu der öffentlichen Kommunikation, die auch viele fachliche Diskussionen entstehen lassen, kommt es dann häufig dazu, dass die Leute sich bei einem persönlich melden, eine LinkedIn-Message entsprechend dann reinkommt und es eben dann auch zu persönlichen Kontakten und auch Sales-Gesprächen kommt, weil man eben merkt, oh, die Leute haben Ahnung von dem, wovon sie reden. Sie geben mir eine gute Orientierung. Ich bin überzeugt, dass sie eben sogenannte Thought Leader auf ihrem Gebiet sind. Die kann ich auch mal fragen. Die geben mir auch mal Tipps und Ratschläge, ohne dass ich direkt irgendwie eine Beratungsfee zahlen muss oder eben ein Produkt oder einen Vertrag abschließen muss. Und wenn ich eben merke, ich entwickle einen relevanten Bedarf und ich habe hier ein Problem, was die Person lösen kann, dann kann ich mich eben auch sofort an diese Leute wenden und muss nicht großartig Webseite aufrufen, Kontaktformular irgendwie durchwühlen und dann irgendwie hoffen, dass sich irgendwie Sales oder irgendeine verantwortliche Person sich hoffentlich mal in den nächsten 24 oder 48 Stunden bei mir meldet.
Das verstehe ich. Die also ich glaube, wir beide haben diese Erfahrung gemacht. Ich habe das so am Anfang gemerkt, jedes Mal, wenn ich habe früher nur über den Podcast LinkedIn-Posts gemacht. Ich habe aber trotzdem festgestellt, dass allein das Posten zu einer erhöhten Kontaktanfrage dann noch über alle möglichen Kanäle führte. Vermutlich, weil ich mich dann einfach wieder in Erinnerung gerufen habe. Wir werden gleich auch nochmal bei dem über das Thema, kann man eigentlich über LinkedIn auch wirklich verkaufen, sprechen. Wenn wir beim Thought Leadership bleiben, habe ich manchmal das Gefühl, da würde ich gerne deine Meinung hören, dass die inhaltliche Distribution von Themen, Meinungen, Fachbeiträgen, dass sie teilweise auch so ein bisschen die Rolle der, was früher so die Gastbeiträge in Fachverlagen hatten, irgendwie einnimmt. Kannst du dem Bild was abgewinnen? Trifft das zu oder ist das nur in meinem Kopf vorhanden?
Das ist absolut richtig, weil LinkedIn wird halt von vielen, 90% aller LinkedIn-Accounts posten nicht und sie schreiben noch nicht mal Kommentare oder liken etwas, aber die sind kontinuierlich auf der Plattform und lesen entsprechend still mit, so dass es eben wie so ein Business-Magazin digital verstanden wird und sie halten eben Ausschau nach den neuesten News, nach operativen Learnings, was sie eben dann auch selber in ihre Arbeit integrieren können. Und es ist sonst für jeden, ist es natürlich enorm schwer, überhaupt dann auch mal bei Journalisten von Fachmagazinen auch irgendwie aufzufallen und vielleicht mal als Gastautor oder Autorin in Frage zu kommen. Also das war ja dann auch ein ziemliches Privileg, dort zu erscheinen und auch mal was zu publizieren und das als Referenz halt dann auch nutzen zu können. Und dadurch, dass LinkedIn halt frei und offen ist und jeder dann quasi seine Fachinformationen veröffentlichen kann, ist das eben halt dann auch eine eigene Publikation, die man da als Chance nutzen sollte. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Bild, was du da gibst.
Ja, vielen Dank. Ich habe auch, ich habe noch eine Parallele in diese Fachverlagswelt, und zwar das Kommentieren und das, so empfinde ich das zumindest, das Kommentieren und das Liken hat so ein bisschen was wie, ist natürlich viel schwächer als dieses Peer-Group-reviewte Verfahren. Also gerade wenn zu einem Fachthema ein Like oder ein Kommentar kommt, von dem ich weiß, oh, das ist jemand, der hat selbst eine kritische Meinung, der fand das jetzt gut, was die Person geschrieben hat oder was ich geschrieben habe, das hat irgendwie so Abstrahleffekte. Und das gab es ja zumindest in der wissenschaftlichen Fachwelt, gibt es diese Verfahren auch. Ist natürlich viel, viel flacher, ganz klar. Aber das ist so vielleicht auch so mindestens der Social Proof, den es da geben kann.
Ja, die Dosis macht das Gift, sagt man ja immer so schön. Und man merkt es wirklich, wie viel Wert auch LinkedIn darauf legt, dass es eben wirklich eine Konversationsplattform wird. Nicht zuletzt haben sie im letzten Jahr eben dann auch gelauncht, dass wir selber sehen können, wie viel Reichweiten unsere Kommentare erzielen. Dass uns wirklich vor Augen geführt wird, hey, selbst wenn ich mich an einer Fachdiskussion beteilige, was halt auch deutlich weniger Zeit kostet. Also das ist auch ganz gut fürs Zeitmanagement. Wie werde ich gut sichtbar und kann trotzdem meine Expertise auf der Plattform zeigen? Dann ist die Kommentarstrategie ja meine allererste Wahl, die ich nutzen würde, wenn es sonst sehr hoch hergeht im Tagesgeschäft und ich sonst vielleicht gerade nicht die Zeit finde, wieder einen eigenen Beitrag zu veröffentlichen und den mitzumoderieren. Da hat man richtig viel Impact, wenn man das regelmäßig macht, wenn man jeden Tag sagt, ich mache mal 5 bis 10 Fachkommentare bei anderen, die sich die Zeit genommen haben, was zu veröffentlichen. Und man schaut dann auf die Reichweiten, dann schüttelt man manchmal ganz schön mit dem Kopf, dass ich halt sehe, dass teilweise manche fachlichen Kommentare von mir das Dreifache, Vierfache von dem an Reichweiten erzielt haben, als meine eigenen Postings. Also selbst bei mir, die sich ja auch quasi oben in die Spitze mit der Content Creation katapultiert hat, indem ich halt 2 bis 4 Postings die Woche veröffentliche, es sind trotzdem 70% meiner wöchentlichen Sichtbarkeit kommt allein aus dem Community-Management und dem Agieren bei anderen Fachkollegen und Kolleginnen eben mit starken Kommentaren. Und das führt eben dazu, dass ich durch die Kommentare Profilbesucher bekomme, 1:1 Nachrichten, Angebotsanfragen. Da kommen wir halt so in Richtung Sales, dass die Leute sagen, okay, die Gedanken, die finde ich gut. Ich sehe die Britta Behrens regelmäßig dazu auch was kommentieren, eine klare Haltung vertreten und ja, das Mindset gefällt mir, da sind wir glaube ich auf einer Wellenlänge und schon gehen die Leute eben dann den nächsten Schritt, kommen aufs Profil, werden Follower oder schreiben eben dann auch mal eine Kontaktanfrage oder ein Feedback und es wird dann auch eine 1:1 Konversation.
Cool. Wenn du einverstanden bist, ich würde gerne gleich die so eine Art Do's and Don'ts, damit wir praktisch für alle Zuhörenden nochmal konkrete Tipps haben, wie ich mich am besten auf LinkedIn positioniere und mich auch verhalte. Lass uns gleich, du hast die Brücke selbst schon gerade gemacht, in das Selling reingehen. Das ist ja auch praktisch sagen umwoben. Und ich denke, es ist deutlich mehr oder hoffentlich dramatisch besser als die unbefragten Nachrichten in meiner Inbox, wo mir jemanden einen Java-Programmierer anbieten möchte.
Ja. Hast du grundsätzlich Interesse an und magst du Montagvormittag oder Donnerstagnachmittag lieber mal mit mir sprechen?
Ja. Dann frage ich mich immer, wie im Zeitalter, jetzt wo Microsoft bald 10 Jahre dabei ist und KI ja praktisch allen zur Verfügung steht, warum das noch nicht besser läuft. Aber lass uns jetzt nicht gleich bei dem Negativbeispiel einsteigen, sondern mal positiv formulieren. Kann man, und wenn ja, wie kann man über LinkedIn auch den Verkauf, die Absatzseite fördern?
Genau, da ist dann das fällt das Zauberwort Social Selling und das wird halt dann häufig leider missverstanden, dass man eben aktiv, offensiv auf Social Media Kanälen verkauft und eben dann so als eingesessene Vertriebstaktiken wie Kaltakquise oder normalerweise früher die Haustürgeschäfte. Ich fahre mal von Unternehmen zu Unternehmen, klopfe mal an und hoffe, dass ich den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin im richtigen Moment erwische. Das ist mit Social Selling nicht gemeint, denn der Fokus liegt auf Social. Und es geht eben darum, wirklich ein mittelfristiges und langfristiges Vertrauensverhältnis aufzubauen und eben mit der Expertise zu punkten und natürlich Themenaffinitäten zu identifizieren, was wir eben auf LinkedIn ganz leicht machen können, indem wir natürlich dann die Profile recherchieren und die Profile anschauen. Schauen, sind das die verantwortlichen Entscheider zu den Themen, wo ich auch entsprechend was anzubieten habe, sei es Produkte, sei es Dienstleistungen und was veröffentlichen die denn so auf dem Profil und habe ich da entsprechend eine gute Themenaffinität, um eben dann eine Kontaktanfrage zu stellen, was eben dann ein absolutes No-Go ist, sofort mit der ersten Kontaktanfrage eben mit der Tür ins Haus zu fallen und am besten schon das Unternehmen und die Produkte und Dienstleistungen zu pitchen und zu hoffen, dass man, ohne dass man sich kennt und überhaupt eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut hat, entsprechend dann sofort ins Eingemachte geht. Studien von LinkedIn und anderen Häusern haben entsprechend ergeben, dass wir, wenn wir Glück haben, ist so ein Markt, der relevant für uns ist, immer so verteilt, dass 5% gerade in einer akuten Bedarfssituation sind und 95% eben gerade in der Consideration-Phase sind oder sich gerade erstmal mit einem Problem bewusst machen und jetzt erstmal händeringend sich informieren müssen, ja, wie kann ich denn entsprechend eine gute Lösung finden und wer sind da die relevanten Lösungsanbieter. Von daher würde ich halt dann mit dieser 5%-Regel 95% der Kontaktanfragen sofort die Tür wieder zugeschlagen bekommen, obwohl sie in der Zukunft 2-3 Monate später, halbes Jahr, bei mir klopfen teilweise Leute 1-2 Jahre später an und wollen dann mit mir zusammenarbeiten, weil sie genau in dem Moment jetzt eben den Fokus haben, wir wollen jetzt mehr im Bereich LinkedIn Marketing und Sales irgendwie weiter vorankommen, wir wollen die Mitarbeiter schulen. Und erzähl mir dann, ja, ich verfolge deine Beiträge schon seit 2 Jahren und jetzt ist quasi der Moment bei uns gekommen, dass ich jetzt alle Projektverantwortlichen hinter mich versammelt habe und wir jetzt auch mal einen externen Trainer oder Trainerin entsprechend dazu holen wollen. Und es ist ein Geduldsspiel. Social Selling ist eben nichts, was ich, wie wenn wir aufs LinkedIn Advertising noch zu sprechen kommen, eben skalieren kann, sondern es geht darum, wirklich durch die Expertise, durch regelmäßige Kommunikation auf der Plattform sich sichtbar zu machen, eben dann als der sogenannte Thought Leader oder man kann es auch klassisch sagen, Experte oder Expertin auf seinem Gebiet wahrgenommen zu werden und auch von seinem Netzwerk weiterempfohlen zu werden. Denn das ist auch nochmal ein gutes Ding, nämlich wenn ich sichtbar bin für mein Thema und andere Leute registrieren das, die führen halt auch Gespräche, ohne dass ich dabei bin. Und wenn mein Thema ist zu meinem Thema gesprochen, dazu gesprochen wird, passiert es eben ganz schnell, dass dann halt auch hoffentlich dann unsere Namen fallen und wir eine Weiterempfehlung bekommen. Das heißt, man fängt an, wenn man strategisch ein gutes Networking betreibt, dass die Leute eben anfangen, Empfehlungsmarketing für einen zu machen und man seine eigene Lead-Pipeline quasi nur durch seine Kommunikation und durch das starke Networking entsprechend begünstigt. Der dritte Punkt und abschließende Punkt ist natürlich, wenn ich auf der Plattform sehe, dass jemand quasi nach Hilfe schreit, dass sie irgendwie, ich bin irgendwie ein CRM-Anbieter und das Unternehmen führt gerade HubSpot ein und ich bin eine HubSpot-Agency, dann ist natürlich klar und die Leute haben Probleme, dann sollte ich da natürlich reingrätschen und auch wenn man vielleicht noch nicht direkt im Kontakt stand, entsprechende Hilfe anbieten, Support anbieten und da natürlich das Gespräch suchen. Also wenn natürlich ein signalisierter Bedarf artikuliert wird auf der Plattform, dann ist es natürlich legitim, auch mal direkt seine Dienste anzubieten ohne entsprechend einen längeren Vorlauf gehabt zu haben. Aber regulär ist eben das Ziel, langfristig sich in die Köpfe der Leute zu manifestieren, regelmäßig seine Expertise prominent zu zeigen auf der Plattform. So, ich nenne das immer so den lebendigen Lead-Magneten, dass die Leute eben auf einen zukommen und sich ansprechen. So die Wasserloch-Strategie, so ich habe das Wasser und ihr die Tiere kommen zum Loch, um entsprechend dort zu trinken und ihren Bedarf zu stillen. Und dass ich eben nicht wie einen Kaltakquise-Hunter auf die Leute quasi meine Leadliste durchspiele und hoffe, dass wenigstens einer davon irgendwie zu diesen 5% gehört, die jetzt gerade wirklich ein akutes Problem haben. Und dann muss ich sie natürlich immer, selbst wenn ich sie dann erwische, muss ich sie natürlich dann immer noch überzeugen, weil sie mich nicht kennen, dass ich wirklich die richtige Person in dem Moment bin und mein Unternehmen das Richtige ist.
Ja, ich finde das Bild vom lebendigen Lead-Magneten finde ich total plausibel. Es geht auch noch viel passiver, ne? Also ich glaube, dass ich bin nicht der Einzige, der in der Anbahnungsphase, ich google Menschen nicht mehr, sondern ich gucke direkt auf LinkedIn. Oder LinkedIn ist sowieso der erste organische Treffer, der für die meisten Personen dann irgendwie auftaucht. Und kriege einen Eindruck von dem Content, die Person veröffentlicht hat, wie viele gemeinsame Kontakte es gibt. Es ist ja schon fast reputationsschädigend, nicht auf LinkedIn zu sein oder nicht mit einem klaren Profil auf LinkedIn vertreten zu sein.
Absolut. Entweder besser gar kein Profil haben, als wenn ich ein Profil habe, was halt total ungepflegt ist, keine Kommentare enthält. Also es muss nicht jetzt jeder zum sogenannten Content Creator werden und regelmäßig Beiträge veröffentlichen. Es reicht auch schon aus, aber dass ich eben wirklich ein top gepflegtes Profil habe, wo ich weiß, was für eine Verantwortung habe ich im Unternehmen, was bietet das Unternehmen an, in welcher Branche bin ich tätig und wovon habe ich selber Ahnung und wozu kann man mich auch gerne mal im 1:1 befragen und kontaktieren. Wenn ich das eben nicht pflege oder ein mieses Profilbild, kein Hintergrundbanner, der irgendwie ein gutes Corporate Branding hat, dann wirkt es halt nicht wirklich vertrauensweckend und relevant. Und dann kommt da natürlich auch kein Kontakt zustande. Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das hat eher reputationsschädigende Wirkung. Das ist auch häufig so, dass Unternehmen halt auch sagen so, hey, wir wollen gar nicht, dass unsere Mitarbeiter auf LinkedIn groß präsent sind, dass unser Sales-Team da aktiv ist und auch der Geschäftsführer, der hat mit Social Media nicht so viel am Hut, dem muss gar nicht gesehen werden. Wir machen jetzt nur LinkedIn-Advertising und wir geben halt mehr Budget aus, um Kunden zu akquirieren. Wir sind bereit, mehr Geld auszugeben, aber dass es dann halt dazu führt, dass die Leute eben, wenn sie eine gute Anzeige gesehen und das Interesse geweckt ist, fangen du und ich natürlich dann auch zu recherchieren, ja, wer sind denn dann die Leute hinter dem Unternehmen, wo jetzt gerade irgendwie eine coole Dienstleistung mir gezeigt wurde, wer ist denn das? Und dann fange ich an zu recherchieren, klick auf die Company Page, die ist auch rudimentär nur gepflegt. Die Personen sind zwar noch irgendwie mit der Seite verknüpft, aber wenn ich dann auf die Profile gehe, halt gehende Leere und überhaupt keine Sichtbarkeit von irgendeiner Expertise, dann verbrenne ich halt auch im Advertising richtig gut Geld. Deswegen ist halt auch nie eine Frage, mache ich nur Social Selling und spare mir das Ads-Budget oder mache ich nur Ads und lass den Mitarbeitern keine Zeit offen für eine gute LinkedIn-Kommunikation und gutes Networking. Es gilt eigentlich immer die Sowohl-als-auch-Strategie, um wirklich das komplette Potenzial ausschöpfen zu können.
Das verstehe ich. Manche sind ja irgendwie auch, sagen wir mal, schüchtern oder manche Unternehmen ist es auch gar nicht so, sagen wir mal, gar nicht so recht, wenn die Mitarbeitenden so viel Öffentlichkeit auf LinkedIn kriegen. Wir beide wissen aber, dass die Kommunikation, die von echten Menschen oder von natürlichen Personen ausgehen, dramatisch mehr Durchdringung und Erfolg hat als die der Unternehmensseiten. Also A, warum ist das so? Und B, was sind so deine Argumente, um diejenigen, die so ein bisschen zweifeln sind, zu überzeugen?
Ja, das wichtigste Kriterium ist eben, Menschen kaufen von Menschen und Menschen vertrauen mehr Menschen. Klar können wir uns auch eine starke Marke aufbauen, wie eine Nivea, also Beiersdorf, wie ein Rewe, wie ein Henkel und ähnliches, wie ein BMW. Aber wenn ich da natürlich so einen Company-Page-Beitrag sehe, wo ich weiß, da sitzt halt ein Social, unbekannter, anonymer Social-Media-Manager hinter. Ich rede halt nicht gerne mit einer Marke über etwas und diskutiere etwas, sondern wir wollen uns eben mit Menschen austauschen. Und letztendlich, wenn ich auch von der Marke überzeugt bin, will ich halt auch wissen, wie ticken denn die Menschen, die für das Unternehmen arbeiten. Und letztendlich mache ich eben dann auch die Geschäfte mit den Menschen aus den Unternehmen. Das hat LinkedIn halt sehr früh erkannt und möchte eben, dass es halt auch so eine People-to-People-Plattform bleibt. Deswegen haben sie sich halt natürlich auch sehr frühzeitig entschieden, dass es halt eben keine PR- und Unternehmenskommunikationsmaschine wird. Deswegen werden die Unternehmensbeiträge auch deutlich weniger ausgespielt vom LinkedIn-Algorithmus und die Personenprofile kriegen da einen riesigen Vorteil. Und wenn ich natürlich dann, wenn ich eine Company mit 100 Leuten habe und davon sind allein 20 aktiv, also es müssen natürlich nicht alle sein und nicht jeder ist Social Media affin oder will eben auch Content schreiben oder ist auch gar nicht so gut ausgebildet, irgendwie gute Texte zu schreiben. Da hilft natürlich mittlerweile eine AI, was ganz dankbar ist und das Thema nochmal demokratisiert. Aber wenn allein 20 Leute aktiv sind und ich habe immer noch eine Company-Page, da potenziert sich die Reichweite eben um ein Vielfaches. Und die einzelnen Mitarbeitenden, je nach fachlicher Verantwortung, haben natürlich sehr unterschiedliche Netzwerke, die eben dann auch durchdrungen werden können. Und da entstehen halt dann auch nochmal viel, viel tiefer gehende Gespräche und Argumentationen, die man eben mit einer Unternehmensmarke aus einer, die von Marketing oder Social Media oder bei LinkedIn spielen natürlich dann auch die HRler eine Rolle, die natürlich dann auch ihren Employer Branding Content dort veröffentlichen wollen. Da kann ich halt mit den Unternehmen, mit den Personenprofilen viel zielgerichteter genau die Themen spielen, die eben dann in diesem klaren Netzwerk entsprechend adressiert werden können.
Werbung. Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. Mach einen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich.
Ende der Werbung.
Du hast schon das Stichwort geliefert, sodass die algorithmischen Regeln, wie LinkedIn uns mit Reichweite beschenkt. Da hast du ja, glaube ich, auch in der jüngeren Vergangenheit weitere Updates gegeben. So mal so allgemein gesprochen, was kannst du uns mitgeben? Nach welchen Kriterien entscheidet denn wahrscheinlich der LinkedIn-Algorithmus, ob wir Reichweite kriegen oder nicht?
Seit Mitte letzten Jahres hat LinkedIn da einen krassen Pivot gemacht und eben ein neues KI-Sprachmodell, was LinkedIn 360 Brew heißt. Keine Ahnung, wer sich das zusammengebraut hat quasi. Aber wirklich so der 360-Grad-Blick irgendwie auf die Plattform beziehungsweise auf eine Person und die Themen. Und das hat schon jetzt eine krasse Veränderung gebracht, weil eben LinkedIn nicht mehr auf diese viralen Engagements setzt. Mittlerweile wird eben darauf geachtet, dass überwiegend Leute adressiert werden sollen, die wirklich an den Themen Interesse haben, dass das eine hohe Relevanz für sie hat, dass es identifizierbar ist, dass die Leute auch Themen in ihrem Profil, worüber gesprochen wird, sichtbar sind, sodass halt wirklich diese Themenaffinität gut identifiziert werden kann. Und früher war es eben so, dass es nur darauf abzielte, viele Leute zum Liken zu bewegen, zum Kommentieren zu bewegen. Und je nachdem, wie groß deren Netzwerke waren, also bei mir jetzt zum Beispiel mit meinen 50.000 Followern, wenn ich bei irgendjemandem kommentiert habe, hat LinkedIn eben dafür gesorgt, ah, die Britta findet's cool, dann schlagen wir es mal auch wirklich einer großen Summe Leute aus ihrem Netzwerk entsprechend vor, ohne dass es irgendwie noch einen Gegencheck gab, sind die Leute denn auch in der Nähe, haben die komplementäre Aufgaben, Jobtitel, was posten die selber, haben die auch schon mal auf ähnliche Themen in letzter Zeit darauf reagiert, und dann wäre das ausgespielt worden. Und LinkedIn hat das aber wirklich sehr flächendeckend dann weiter, also wirklich so virale Effekte erzeugt. Und davon gehen sie halt jetzt gänzlich weg, weil am Anfang haben wir auch schon mal über Fake-Accounts kurz anklingen lassen. Es gibt natürlich auch Menschen, die so den Algorithmus und das Spielchen so mal die Regeln ein bisschen manipulieren wollen. Es gibt natürlich auch Leute, die sich eben dann Follower kaufen oder diese sogenannten Pod-Engagement-Gruppen, die sich eben dann auch Kommentare oder Likes entsprechend kaufen, und das hat LinkedIn eben dann auch den Kampf angesagt und sorgen eben dafür, selbst wenn sehr viele Kommentare in kurzer Zeit kommen und Likes kommen, dass eben nicht automatisch gesagt wird, oh, das scheint ein sehr relevantes Thema zu sein, dann hauen wir das raus, sondern jetzt geht LinkedIn danach vor, dass eben semantisch analysiert wird, für wen ist das Thema relevant, wer hat in seinem Profil auch entsprechende Aktionen zu dem Thema oder auch mal Themen selber dazu veröffentlicht, Beiträge veröffentlicht, und dass halt wirklich dosierter die Reichweite verteilt wird. Deswegen gab es auch einen großen Aufschrei so zum Ende letzten Jahres, weil bei mir gingen auch die Reichweiten teilweise um 50-70% runter. Was aber positiv war, ist, dass halt das sichtbare Engagement nicht runtergegangen ist. Also eine Vollkatastrophe wäre, wenn auch die Leute, für die das wirklich hochgradig relevant ist, mir kein Feedback mehr gegeben haben und die nicht mehr ausgespielt bekommen und sich an der Diskussion beteiligt hätten, wenn die verschwunden werden. Aber das ist es eben nicht, sondern die richtigen Leute werden jetzt zu einem guten Zeitpunkt entsprechend erreicht, und LinkedIn sorgt eben auch dafür, dass wir nicht so einen riesigen Druck haben, weil LinkedIn auch weiß, bei Britta ist das vielleicht ein 24-7-Tagesgeschäft, aber bei allen anderen, vor allem auch bei Geschäftsführern, C-Level, ist es eben so, dass es ein Kommunikationskanal von vielen ist. Und da ist es halt enorm wichtig, dass die Leute wissen, dass auch mein Beitrag mal über 1-2 Wochen durchläuft und ich eben nicht den Content-Druck habe wie auf TikTok oder auf Instagram, wo ich möglichst irgendwie jeden Tag eine Story posten muss und jeden Tag mindestens 1 oder 2 Reels, um da gut regelmäßig in die organische Ausspielung zu kommen. Und das ist sehr dankbar, dass man eben mit 1 bis 2 Postings die Woche, wenn man das wirklich ernsthaft betreiben will, wirklich sehr, sehr gut unterwegs sein kann.
Mhm. Man kann sich Reichweite ja auch auf LinkedIn kaufen. Für wen oder in welcher Situation ergibt das Sinn, sich so diese medial bezahlte Verstärkung hinzuzuziehen?
Genau, also die Boosting-Funktion wird immer noch auf den persönlichen Profilen weiter ausgerollt. Lustigerweise war sie bei mir kurzzeitig da. Ich wollte sie ja dann auch mal testen, um mal ein paar Erkenntnisse zu gewinnen. Bin aber dann quasi in den Untiefen des LinkedIn-Backups irgendwie im Payment-Nirvana gelandet. Also ich konnte quasi LinkedIn nicht mein Geld geben, um mal irgendwie für 50 Euro oder so mal so einen Beitrag zu boosten. Ich bin ein großer Fan von den sogenannten Thought Leader Ads. Die Boosting-Funktion kann man nutzen. Ich habe aus amerikanischen Kreisen gehört, dass es auch am Anfang eher kontraproduktiv war, denn LinkedIn hat gemerkt, ah, okay, du möchtest auch sogar für mehr Reichweite bezahlen. Was die Folge hatte, dass dann die 2-3 weiteren Beiträge, die gepostet worden sind, erstmal deutlich, also unterdurchschnittlich, dann organisch weiter verbreitet geworden sind. Das hat sich aber dann auch wieder eingependelt. Deswegen ist es nicht so der Mythos, zahlst du einmal, musst du immer zahlen und LinkedIn wirkt dich irgendwie ab. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber es hat schon gewisse Auswirkungen. Ich bin nicht ein Fan dann von dieser Boosting-Funktion. Also ich muss sie selber, wie gesagt, auch mal für mein eigenes Profil testen, wenn sie denn wieder da ist, weil sie wird mal an und mal abgeschaltet. Aber bei der Boosting-Funktion habe ich eben nur sehr breite Kriterien, wohin das entsprechend weiter ausgespielt werden soll. Ich kann eben nur sagen, schick das bitte allen Leuten, die an Online-Marketing interessiert sind. Und da kann ich eben sowohl Performance-Marketer wie Influencer-Marketing-Manager oder Social-Media-Manager erreichen, was meistens nicht zielführend ist, wenn ich eben über eher B2B-Marketing und Sales-Leute erreichen will, weil es eben um LinkedIn-Vermarktung entsprechend geht. Deswegen bin ich ein großer Fan, wie gesagt, von diesen Thought-Leader-Ads, die man über den Kampagnenmanager, das muss ich natürlich über den Unternehmenskampagnen-Account einbuchen, aber habe eben dann die Möglichkeit, wenn ich einen Posting von einem Mitarbeiter habe oder vom Geschäftsführer und möchte den quasi in die Sichtbarkeit schicken, dann sollte ich das eben über den Kampagnenmanager einbuchen, kann mir diesen Post des Geschäftsführers auswählen und den eben dann wirklich mit dem granularen, spezifischen Targeting, die ich im Kampagnenmanager habe, auch mit Unternehmenslisten, die ich vielleicht gepflegt habe, wenn ich Account-Based Marketing mache und nur bestimmte Unternehmen für mich eine Rolle spielen, kann ich eben dann diesen Beitrag genau den Entscheidern vor die Nase setzen und bin da in einem attraktiveren Werbeumfeld tätig. Um mal vielleicht ein bisschen mehr Reichweite und ein bisschen mehr breitere Präsenz irgendwie dann im Online-Marketing-Kosmos zu bekommen. Oder wenn man sagt, hier, ich bin im Maschinenbau tätig oder in der Logistikbranche, zeigt das mal allen Leuten an, die in der Logistikbranche tätig sind, egal welche Jobrolle. Also das ist das große Manko. Ich kann keine Jobtitel dort eintragen. Und dann würde es relevant werden. Von daher, wenn man es hat, gerne mal ausprobieren. Wie gesagt, ab 10 € kann man das austesten. Aber meistens sieht man auch in den Analysen, dass es häufig dann nicht wirklich zu mehr Followern oder neuen Vernetzungsanfragen oder so geführt hat, sondern dann stehen halt da irgendwie 1000 Impressionen oder 2000 Impressionen mehr und dann war es irgendwie vielleicht ein bisschen Schall und Rauch.
Kann man bei den Thought Leader Ads nicht auch die First-Party-Data, also das, was so in der konventionellen Welt das Retargeting gewesen wäre, kann auch die direkt First-Party-Data ansteuern, oder?
Genau, du kannst deine Retargeting-Listen dann in die Kampagne einführen, wo dann diese Thought-Leader-Ad halt dann laufen soll. Genau, du kannst deine eigenen Targeting-Listen verwenden. Du kannst deine Website-Besucher, die in den letzten Wochen und Monaten dort waren, dass du weißt, du hast schon Berührungspunkte mit den Leuten gemacht. Oder du kannst natürlich auch dann das allgemein verfügbare Targeting mit den Interessenkategorien halt dann auch entsprechend ausführen.
Ich finde nämlich gerade die Möglichkeit, First-Party-Data mit reinzunehmen, super spannend im B2B. Also du hast ja selbst gerade auch schon Account-Based-Marketing angesprochen, weil dann können irgendwie 2000 zusätzliche Impressionen schon wirklich einen Unterschied ausmachen. Während wenn das praktisch nur so broad laufen würde, dann stimme ich dir total zu. Ich habe das Gefühl, dass das noch verhältnismäßig wenig gespielt wird. Also zum einen, weil es noch unbekannt ist, zum anderen, weil natürlich auch immer die Frage ist, habe ich diese Daten, wie kann ich mit diesen Daten umgehen? Auch noch nicht so gleich gut verbreitet ist, aber das ist auf jeden Fall eine spannende Möglichkeit.
Mit Blick auf LinkedIn Insight Tag sollte man unbedingt auf die Webseite integrieren und eben, wenn wir mit First Party Data, ist natürlich die KPI enorm relevant, dass ich das Conversion Tracking halt von LinkedIn entsprechend anzapfe, um da halt auch gute Daten, vor allem wenn ich auch mit einem CRM wie HubSpot, Salesforce und so arbeite, das eben eben sämtliche Touchpoint-Signale, die aus dem LinkedIn-Advertising kommen und halt dann auch rüber zu meiner Webseite gehen, dass das entsprechend synchronisiert wird und wir dann eine gute Attribution auch nachverfolgen können und eben auch dann die richtigen Leute mit einem Retargeting dann auch eben unsere verantwortlichen Mitarbeitenden wieder einspielen können.
Ja. Richtig gut. Britta, mit Blick auf die Zeit, wir haben es ja vorhin noch angesprochen, so die wichtigsten Do's and Don'ts, ich weiß, das ist jetzt verallgemeinernd, aber doch so, ich glaube, da hat sich schon einiges rausgefiltert, so Dinge, die du allgemein praktisch jedem mitgeben kannst, der auf LinkedIn erfolgreicher unterwegs sein möchte.
Ja, also meine Quick-Tipps, bevor ich mit dem Netzwerken oder auch mit der öffentlichen Kommunikation anfange, erstmal beim Profil starten. Profil wirklich schärfen, eine klare Positionierung, ein gutes Branding hinterlassen, sodass wenn Leute durch unsere Kommunikation und eben auch durch unsere Netzwerkanfragen dann unser Profil screenen, dass sie einfach nur noch nicken müssen und sagen, ja, will ich im Netzwerk haben, kann ein guter Kontakt für mich sein. Also quasi LinkedIn-Profil als Landingpage und eben Leadmagneten verstehen und aufbauen. Mhm. Dann der zweite Punkt, strategisch netzwerken, regelmäßig. Das vergessen die meisten, vor allem wenn es bei mir in die Social Sellings Trainings geht, geht immer irgendwie sofort Scheuklappen runter, Fokus Neukundengeschäft. Bitte das bestehende Netzwerk, wo die schon mir vertrauen, die mit mir zusammenarbeiten, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe und wo auch noch Geschäftsbeziehungen bestehen, die alle offensiv in mein Netzwerk einladen, weil das sind auch die Leute, die, wenn ich meine ersten Beiträge veröffentliche, die mir entsprechend den Applaus spenden und dann auch geneigt sind, mal den ein oder anderen Kommentar darunter zu setzen und mich zu supporten. Und das ist enorm wichtig und dann natürlich sich themenaffin passende neue Stakeholder ins Netzwerk entsprechend reinholen. Und ja, nicht jeder ist natürlich irgendwie sehr super geborene Content-Creator. AI-Tools gerne nutzen, um sich vielleicht mal einen Fachartikel als Social-Media-Post zusammenzufassen. Aber bitte nicht dieses Copy-and-Paste, weil dann wird es einfach allgemeiner, generischer AI-Slop auf der Plattform. Es ist enorm wichtig, dass man das als Vorlage natürlich gerne nutzt, damit man kein weißes Blatt Papier hat. Aber enorm wichtig halt dann wirklich nochmal eigene Statements einbauen, über den Text nochmal gehen, nochmal ein bisschen mit eigenen Gedanken anreichern und dann gerne veröffentlichen. Und bevor es halt zu den eigenen Beiträgen kommt, hilft es halt enorm, diese Kommentarstrategie an den Tag zu legen, weil häufig kommentiert man dann doch mal bei einem 3 oder 4 Sätze und merkt dann, okay, das hätte jetzt auch ein eigener Post werden können. Dann kann man sich das Thema quasi nochmal selber einverleiben und aus dem langen Kommentar, wo man auch schon eine gute Sichtbarkeit bekommt, dann eben einen eigenen Beitrag fürs Netzwerk gestalten.
Cool. Hast du einen Tipp für die Posting-Frequenz? Also wenn ich jetzt zu den, wie sagtest du eingangs, 1-2% gehöre, die regelmäßig posten, gibt es da irgendwie eine goldene Regel, wie häufig ich relevante Inhalte verbreiten sollte?
Also die VP of Product, die Gyanda Sachdeva, hat Ende 2025 nochmal einen Input gegeben und klar gesagt, also kontinuierlicher Content Creator, um dann eine gute Sichtbarkeit zu bekommen, sollte man so zwischen 2-5 Postings die Woche absetzen. Mhm. Es reicht wirklich, also ich bin immer ein Fan davon, macht 2 hochwertige Postings und nicht, ich mache jetzt 5 und dann rede ich irgendwann dann doch über generisches oder belangloses Zeug, sondern nehmt euch die Zeit, macht 2 vernünftige Postings und sonst steckt ihr den Rest der Zeit in die Kommentare, womit man enorm viel Sichtbarkeit erzeugt. Aber so in der Passion 2, 3, 4 Beiträge lohnt sich das? Ich hatte in der vorletzten Woche richtig viele Themen, es kam ganz viel raus und dann habe ich wirklich jeden Tag gepostet. Ich habe wirklich fast 7 Tage die Woche durch gepostet und dann eher gemerkt, dass sich dann die Beiträge kannibalisieren. Also okay. Wenn man wirklich bei diesen 2 bis 5 bleibt, dann laufen die ziemlich gut parallel und stören sich quasi, sind sich nicht gegenseitig im Weg. Wenn man hinterher überfrequentiert, kann das eben auch kontraproduktiv sein.
Der Unterschied zwischen einem Posting und einem Artikel, also einem LinkedIn-Artikel?
LinkedIn-Artikel sind ganz cool, wenn ich eben mehrere Themen habe und das verarbeiten möchte. Und wir haben Riesenvorteile. Im Artikel können wir unlimitiert Links setzen, die nach außen führen. Auch bei Beiträgen kann ich natürlich Links setzen, sollte ich auch immer in den Beitrag, bitte nie in den Kommentar, denn die werden mittlerweile von LinkedIn auch ausgeblendet. Mhm. Also nicht immer sagen, hier und wenn du den Links, Link zum Podcast haben willst, dann bitte hier im Kommentar, sondern packt Videolinks, Beiträge, Podcast-Links und so immer auch direkt in den Beitrag rein. Reduziert zum Teil immer noch ein bisschen die Reichweite, aber dadurch, dass LinkedIn eben auf Relevanzkriterien jetzt mittlerweile mehr setzt, sind sie da halt auch sehr einverstanden damit, dass wir auch mehrere Quellen mit Links in den Beitrag setzen. Aber bei Artikeln ist man da mehr auf der sicheren Seite. Da kann man sich wirklich austoben.
Cool. Hast du schon Erfahrungen, inwiefern LinkedIn-Content zur Sichtbarkeit in den KI-Systemen beiträgt? Also
ist enorm wichtig. Es gibt eine SEMrush-Studie, beziehungsweise jetzt sogar eine zweite ist jetzt frisch rausgekommen, wo ganz klar gesagt wird, nach Reddit ist LinkedIn die am meist zitierte Social-Media-Quelle und im Business-Kontext ist sie halt Quelle Nummer 1. Das heißt halt, die Autorität und Reputation, die ich mir auf LinkedIn durch meine Beiträge, durch Artikel und eben durch ein gut ausgefülltes Profil mir dort erarbeite, wird unmittelbar eben auch in den Trainingsdaten und in den Research-Daten der verschiedenen LLMs, also ChatGPT, Perplexity, Gemini und Co. und vor allem jetzt Claude ist ja jetzt gerade mega durch die Decke gegangen, sind da prädestiniert für, dass ich eben mein Thought Leadership und meine Expertise, die ich auf LinkedIn zeige, das bleibt eben nicht nur im Kosmos LinkedIn, sondern hat wirklich sehr tragweite Ergebnisse dann auch in den LLMs.
Richtig gut. Spätestens jetzt würde ich, wenn ich passiv wäre, auf LinkedIn anfangen, mich auf den Weg zu machen und guten Content Definitiv. Zu veröffentlichen. Liebe Britta, ganz herzlichen Dank. Ich lasse dich nicht gehen, ohne dir meine Abschlussfrage zu stellen. Was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt?
Mein größtes, noch nicht begonnenes Projekt ist zum ersten ein Buch, was ich seit 2019 schon angekündigt habe und eigentlich gesagt habe, ich will endlich mal so mein ganzes Wissen in ein Buch pressen. Mhm. Und dann kommen aber natürlich immer viele tolle, spannende Projekte und vor allem die Konferenzen und Keynotes, die immer mehr geworden sind, sind natürlich dann auch gewisse Zeitfresser, dass man halt sich so ein Buchprojekt immer mal gerne dann auf die Seite schiebt, weil es doch wirklich eine riesige Aufgabe ist. Und das zweite Projekt ist, wir sitzen hier in einem Podcast. Auf der Bucketlist steht auch immer noch, mal meinen eigenen Podcast zu launchen. Also das sind 2 dicke Bretter, die ich noch gerne zukünftig bohren möchte.
Da kann ich dich bei beiden Themen nur erstmal beglückwünschen. Das sind, finde ich, 2 super Ideen. Ich schlage vor, dass wir dann uns bald zusammensetzen und dann 3 Exemplare deines neuen Buchs hier im Podcast verlosen. Und gerade bei Thought Leader Content kann ich dir nur empfehlen, einen guten Podcast zu machen. Du bringst ja alles mit, gerade spezifisches Wissen. Und da gibt es auf jeden Fall eine gute Nachfrage.
Ja. Unbedingt. Also ich habe auch großes Kompliment an dich und viele andere Podcast-Hosts. Das ist wirklich enorm, was ihr da leistet. Und deswegen, da habe ich halt auch sehr viel Ehrfurcht. Deswegen lasse ich mich halt immer gerne in tolle Podcasts auch einladen, um mein Wissen natürlich da sprudeln zu lassen und viele neue Leute kennenzulernen. Aber es ist auf jeden Fall ein super wichtiges Instrument und wird, glaube ich, neben meinen Konferenzen, Auftritten und Fachartikeln, die ich auch unter anderem für die Website Boosting veröffentliche, gut ins Regal passen.
Mach das. Du weißt ja, wo du mich findest. Lass uns gerne offline, ich sag dir gerne meine Learnings, was ich schon gerne früher gewusst hätte. Ich kann dir nur sagen, also für mich war Podcasten ja damals ein Instrument, um mein Wissen frisch zu halten. Und der Nebeneffekt war auch so ähnlich, wie du es auch beschrieben hast, dass es, ich habe jetzt nicht wirklich Social Selling über den Podcast gemacht, aber auf jeden Fall hat es dazu geführt, eben Netzwerk einfach bessere Zugänge zu haben, auch anders wahrgenommen zu werden, als ich das ohne diesen Podcast hätte. Und ich, also jetzt gestehe ich dir was, mich hat mein Freund André Alper in der vorletzten Folge darauf aufmerksam gemacht, dass ich mein Buch bis heute noch nicht abgeschlossen habe. Das ist aber trotzdem schon seit 2018 auf Amazon gelistet.
Aber noch nicht publiziert.
Dieses Buch ist durch diesen Podcast ersetzt worden. Also das Buch wird es niemals geben, also zumindest nicht das. Und ich glaube, jeder hat vermutlich so das Medium seiner Wahl, was ihm eher liegt. Deshalb kann ich dich nur...
Ja, ich bin auch absoluter Podcast-Junkie. Also ich höre überwiegend nur noch Podcasts, kaum noch Musik. Und es ist wirklich immer Wissen to go. Es ist super cool, so nah an die Köpfe, an die Experten ranzukommen, so viel mitzunehmen. Und bei jeder möglichen Nebentätigkeit, sei es im Haushalt, auf langen Autofahrten oder bin auch schön im Garten mit dem Rasenmäher, habe ich immer meine Mickey-Mäuse auf dem Kopf und höre Podcasts, um daraus da ein Quality-Time auch zu machen.
Ja, und ganz nebenbei, auch Podcasts werden ja transkribiert, werden veröffentlicht und fließen auch in die KI-Systeme ein, wie bei jedem relevanten Content. Liebe Britta, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe richtig viel gelernt. Ich danke dir für deine Zeit und den guten Austausch und ich freue mich jetzt schon auf die Fortsetzung. Vielen lieben Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich komme gerne wieder. Ciao.
Auf jeden Fall. Danke. Tschüss, Britta.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.